Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wohin sonst würdest du gehen, wenn nicht zu Jesus? Wir haben in diesem Jahr einige freie Themen im Gottesdienst und das sind, wie Veit das sagte, Herzensthemen. Das, was einem selbst auf den Herzen liegt. Dafür habe ich lange gekämpft, dass man diese Themen auch in diesen ansonsten eng bestückten Predigtplan reinkriegen könnte. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ich hatte mich schon vorher gefragt, was ist das Thema? Welches ist der Text, über den du gerne mal außerhalb von allen Predigtreihen gerne mal predigen würdest? Meine Frau und ich haben uns am 8. April 1990 verlobt und es war unser Verlobungsvers. Simon Petrus antwortet Jesus auf die Frage, wollt ihr etwa auch weggehen? Kann man Johannes 6 nachlesen, werden wir gleich noch mehr von hören. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das war für uns damals programmatisch, den Menschen, denen wir die Verlobungsanzeigen geschickt haben, mitzuteilen, das ist unsere Grundlage, dieser Jesus. Und jetzt frage ich dich heute Morgen, ist das deine Grundlage? Wer oder was ist die Alternative für Jesus? Wer oder was ist für dich das Wichtigste, die wichtigste Person, die wichtigste Sache im Leben, auf die du nicht verzichten möchtest? Was war passiert? Es heißt in Johannes 6, Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Wie kann es bei Jesus zu so einer Situation kommen? Bei Jesus, der Menschen heilt, der Wunder vollbringt, der in das Leben von Menschen so treffend und auch so wohltuend hineinredet, manchmal auch streng und hart, aber dadurch ändert ihr Leben, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, mit diesem Jesus nicht mehr. Warum macht Jesus das überhaupt, dass er diese Frage stellt, wollt ihr etwa auch weggehen? Er hätte doch auch irgendwelche Durchhalteparolen seinen Jüngern an den Kopf knallen können, um möglichst viele Getreue um sich zu scharen und mitzunehmen. Und jetzt strengt euch noch mal ein bisschen an. Vielleicht ein bisschen Honig ums Maul schmieren und sagen, ihr seid die Elite, ihr könnt mitgehen. Jesus macht das nicht und ich glaube aus einem ganz einfachen Grund. Beim christlichen Glauben geht es nämlich um zweierlei. Zum einen geht es um die Beziehung zu Jesus Christus, das mit Jesus leben und nicht das Fürwahrhalten von irgendwelchen Regeln, nicht um das Einhalten irgendeines Gebots und Regelwerks. Und zum anderen geht es um Freiwilligkeit. Und nicht um Zwang. Ich kenne das noch von früher, als ich noch was jünger war. Da musste ich mit in den Gottesdienst kommen. Da gab es keine Alternative und keine Ausrede zu. Da haben meine Eltern mich genommen und dann sind wir zum Gottesdienst gegangen. Und zum Teil hast du da Stunde um Stunde abgesessen und es hat dich eigentlich nicht interessiert. Ich unterstelle euch, die ihr heute jetzt hier in diesem Gottesdienst sitzt, dass ihr freiwillig hierher gekommen seid. Ich meine nicht, dass ihr vielleicht müde gewesen seid oder sagt, oh, heute nicht so Lust oder sowas, das gibt's mal, klar. Oder ich fühle mich nicht so. Oder man hat heimlich auf den Predigtplan geguckt und gesagt, nee. Ach so, das kennt ihr nicht, dann ist gut. Also, okay, dann ist alles klar. Ich vermute mal, ihr seid freiwillig hierher gekommen. Und diese Freiwilligkeit, die stellt Jesus hier ins Zentrum, indem er sagt, wollt ihr etwa auch weggehen? Und dann kommt dieses sagenhafte Bekenntnis von Petrus, der das sagt: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wie ist es dazu gekommen? Es hat ein längeres Gespräch davor gegeben und Veit und ich werden verschiedene Rollen aus diesem Gespräch einnehmen. Ich, die der Menschen, mit denen Jesus geredet hat, und Veit wird das lesen, was Jesus ihnen geantwortet hat. Wer das mitlesen möchte, Johannes 6, Abvers 25. Und als sie, nämlich die Volksmengen, ihn, nämlich Jesus, jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen?
Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, wie der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt.
Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat.
Da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen.
Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt.
Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot.
Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch auch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat. Dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot des Lebens, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser: Ich bin aus dem Himmel herabgekommen?
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben: Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.
Die Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben?
Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.
Ein langer Text. Ein Text, der viele Aspekte berücksichtigt, aber der genau die Antwort auf die Frage gibt, wer Jesus ist und welche zentrale Bedeutung Jesus hat. Wir gucken uns den Text mal miteinander, nacheinander an. Ich hoffe, dass das mit dem Beamer klappt. Wir hatten eben noch ein paar technische Probleme, aber wir kriegen das hin. Das Wort Gottes ist nicht vom Beamer abhängig, sondern von der Wirksamkeit, die er selbst da hineingelegt hat. Dieser Text ist eigentlich gekennzeichnet durch eine Doppelstruktur. Da entstehen ganz viele Missverständnisse. Komischerweise natürlich nicht auf Jesu Seite, sondern auf der Seite der Menschen, die Jesus nicht verstehen wollen, die Jesus nicht verstehen können. Das geht los, dass die Menschen ihn suchen. Tags zuvor hatte Folgendes stattgefunden. Die Speisung der 5000. Jesus hatte 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, heißt es da, satt gemacht mit 5 Broten und 2 Fischen. Ein riesiges Wunder. Die Menschen hatten ihm gebannt zugehört, waren mit ihm da in der Einöde, abseits von allen Dörfern, abseits von allem, wo man hätte Lebensmittel erwerben können. Und dann tut Jesus dieses Wunder. Dann merken Menschen auf einmal, dass Jesus ganz andere Möglichkeiten besitzt, dass sie satt werden, dass sie das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Brot des Lebens. Aber Jesus macht hier deutlich, als sie ihn finden, dass eine vergehende Speise ein vergängliches Leben eben nicht vom Tod erretten kann. Das kennen wir auch. Wer gegessen hat und wenn er noch so viel gegessen hat, der weiß, irgendwann werde ich wieder hungrig sein. Ewige Speise, Jesus selbst nämlich, der kann das allerdings richtig satt machen, wirklich satt machen, über das, was unser Stoffwechsel braucht, hinaus. Damals im Bio-Leistungskurs hat mein Lehrer gefragt, was ist die Definition für Leben? Und wir waren natürlich, wie schlaue Abiturienten immer so sind, direkt bei metaphysischen Dingen und was weiß ich alles. Der meinte der gar nicht. Seine Definition von Leben war, Leben bedeutet Stoffwechsel haben. Da haben wir über Herzfunktionen geredet und wann eine Nulllinie gibt und was weiß ich alles Mögliche. Ist dem Menschen biologisch genähert. Und seine Definition war, Leben bedeutet Stoffwechsel haben, solange noch Stoffwechselprozesse, und die sind ja sehr filigran und sehr klein, vorliegen, so lange lebt ein Mensch. Und vielleicht ist das das Grundmissverständnis, was die Juden, die hier mit Jesus diskutieren, haben, dass sie sich zu sehr auf das irdische Leben, auf den irdischen Stoffwechsel einlassen und dass sie nur in dieser Richtung denken. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass manche ihn verstanden haben, die Kosten überschlagen haben, und dann am Ende dieses Gesprächs, als viele sagten, nee, das ist zu heavy, das ist zu krass. Jesus als Grundnahrungsmittel des Lebens, der so viel mehr gibt und so viel mehr hat, da müsste ich ja ganze Karte, ja alle Karten auf ihn setzen. Da müsste ich ja ganze Sache mit ihm machen. Dass sie die Kosten überschlagen haben, haben gesagt, nein, das ist mir zu viel. Und dann sagt der Text ja auch, dass auch viele seiner Jünger gingen und dass er dann die 12 fragte. Ich möchte in diesem Text anhand von 5 Missverständnissen, die Jesus aufklärt, die Jesus richtig rückt, den Text mit euch durchgehen. Wir gucken uns mal das erste Missverständnis an. Janik, wenn du die Folie hast, jo, klappt, super, alles gut. Gucken uns mal das erste Missverständnis an. Da sagen die Leute, nachdem Jesus das deutlich gemacht hat, ihr braucht mehr als die Speise hier, das Essen für euren Bauch. Ihr braucht mehr, ihr braucht die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Da sagen die Leute, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Ich glaube, das ist eines unserer ersten Reaktionen als Menschen auf den Anspruch Gottes, dass wir ja mit ihm ins Reine kommen sollen, nämlich das Missverständnis der Werkgerechtigkeit, dass wir zu schnell denken, was kann ich jetzt tun, um Gott gnädig zu stimmen? Wir leben im Lutherjahr. Luther hat das deutlich gemacht. Allein der Glaube. Eine Revolution in der Kirchengeschichte. Was kann ich machen? Was kann ich Gott anbieten? Wie kann ich Gott gnädig stimmen? Zum einen sind da die Opfer, die Juden damals auch gebracht haben. Zum anderen aber auch dieser tadellose Lebenswandel. Und wenn ich in mein Leben gucke, kenne ich das sehr gut. Opfern tue ich weniger, aber Gott versuchen, gnädig zu stimmen oder auf meine Seite zu ziehen, indem ich ja so lebe, wie er das möchte. Indem ich mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, jo, Thorsten, das hast du gut gemacht. Da wird Jesus zufrieden mit dir sein. Und Jesus muss den Menschen hier den Zahn ziehen. Er antwortet ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht, dass ihr das und das und das tut und die Gebote alle haltet. Nein, dass ihr an den glaubt. Werner de Boer, ein Ausleger, hat zu dieser Stelle geschrieben, und das fand ich sehr zitierenswert, welch ein Rätsel, das sich fort und fort in der Geschichte des Evangeliums wiederholt. Es sind nicht die unerfüllbaren Forderungen und allzu schwere Leistungen, die die Menschen ablehnen. Es ist gerade der Verzicht auf alles eigene Können und das vertrauende Ergreifen des einzigartigen Geschenkes im Glauben, was die Menschen verweigern. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, dass dieses einfache, ich glaube an Jesus, ich halte das für wahr, das ist, was uns oft am meisten stört? Auch im Vergleichen untereinander? Wenn wir überlegen, wer von uns ist denn besser und frömmer als der andere? Wenn wir überlegen, wie kann ich ein möglichst gutes Leben als Christ führen? Nicht diese unerfüllbaren Leistungen, nicht das, was wir alles tun müssen, sondern dieses Einfache. Das ist fast eine Tragik in der Geschichte des Evangeliums, dass dieses einfache Ja zu Jesus, dieses Festmachen, dieses Glauben an Jesus, dass das das ist, was die Menschen nicht verstehen können. Dass diese Reaktion die ist, die in meinem Leben oft gar nicht mehr vorkommt. Weil sich vieles ja in meinem christlichen Leben so eingeschliffen hat. Und weil ich das Äußerliche mit dem Glauben, den ich Jesus entgegenbringe, mit der ganzen Abhängigkeit verwechsle. Die Leute damals waren ja nicht ganz dumm, genauso wie wir heute nicht ganz dumm sind. Die antworten ihm, da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Aha, wenn es darum geht, nicht in allererster Linie ethisch toll zu handeln, um Gott gnädig zu stimmen, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dann glauben? Was wirkst du? Dann kommen sie noch darauf zu sprechen, dass Gott ihren Vätern in der Wüste dieses Manna, dieses Brot vom Himmel gegeben hatte. Das hatte Veit ja auch als Lösung C, ne, im Rätsel zum Brot gerade. Was wirkst du? Der Glaube braucht auch gute Argumente. Die Tagung, die gerade unten im Forum Wiesennest stattfindet, da ist ein Redner aus Indien anwesend, ein christlicher Philosoph, der hat, denke ich, viele gute Argumente gestern und heute, in den vergangenen Tagen, in dieser Tagung dafür gebracht, dass der christliche Glaube ja eigentlich unschlagbar ist. Die guten Argumente braucht der Glaube auch, aber er kann nicht im herkömmlichen Sinn durch irgendwelche Zeichen, durch irgendwelche Wunder, durch irgendwelche Beispiele bewiesen werden. Es bleibt dieses Ungewisse. Dieses Sehen kontra Glauben ist, glaube ich, auch eine beliebte Ausrede, die Menschen haben. Der Unglaube, der fordert eigentlich ständig Zeichen, lässt sich aber letztlich durch kein Zeichen überzeugen. Kennt ihr das? Dieses Problem des, wenn Gott mir nur noch dieses und jenes vor Augen führen würde, wenn er dieses und jenes tun würde, oder auch ganz egoistisch, ich kenne das aus meinem Leben, wenn er mir diesen oder jenen Wunsch noch erfüllen würde, ja, dann würde ich seine Macht sehen. Ja, dann könnte ich richtig glauben. Jesus sagt zu Thomas und zu uns nach seiner Auferstehung, als Thomas seine Hände in die Wundmale und in die Seite legt, die von den Nägeln am Kreuz durchbohrt wurden, die Seite, in die der Speer reingestochen wurde, sagt Jesus: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber so sind wir Menschen. Wir sagen: Zeig erst mal was. Zeig uns, was du drauf hast, was du kannst. Dass Jesus das die ganze Zeit schon getan hat, immer und immer wieder, dass Jesus das in meinem Leben tut, das übersehe ich oft. Jesus macht ihnen deutlich: Das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, es geht nicht nur darum, dass ihr hier eine gute Schau geboten bekommt. Es geht darum, dass ihr mich als Brot, als Grundnahrungsmittel des Lebens erkennt. Es geht weiter in unserem Text. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und jetzt kommt ein richtiges, knackiges Missverständnis, was wir, glaube ich, auch heute noch häufig haben. Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Ist das Missverständnis, das, was Jesus hier anbietet, erfüllt sich alles innerweltlich. Und ich glaube, dass wir in unserem Kulturkreis, Veit, du fährst nach Myanmar, da wirst du wahrscheinlich ganz andere Bedingungen erleben, in denen Menschen ihren Glauben leben. Wir haben das schon gehört, dass der Kindergarten überfallen worden ist, ja, dass da schlimme Sachen passieren. Und es ist überall auf der Welt, wo Gemeinde unter Verfolgung lebt, wo sie nicht gesellschaftlich so akzeptiert ist wie hier und ihre Freiheiten hat. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die wir, die in Freiheit ihren Glauben leben, ja, sehr, sehr oft als Missverständnis haben, dass Jesus lediglich für unser Leben hier von der Wiege bis zur Bahre das alles regelt. Gib uns alle Zeit dieses Brot. Mach uns jeden Tag satt. Lass uns jeden Tag zufrieden sein. Schütze uns. Bewahre uns. Lass uns bloß nicht durch schwere Zeiten gehen. Hilf uns, dass es uns möglichst gut geht. Das Missverständnis, Jesus nur innerweltlich zu verstehen. Jesus antwortet: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ihr seht, dass ich in dem Text zum Teil so ein paar Markierungen angebracht habe, die immer wieder bei dem, was Jesus sagt, auf dieselben Themen kommen. Hier geht es um das Brot des Lebens, alles, was da in Gelb unterlegt ist. Wir haben das schon eben gesehen, diese blaufarbene Unterlegung, da geht es darum, dass Jesus der ist, der kommt, damit wir ewiges Leben haben, unendliches Leben, ein Leben, was nicht mit dem Tod endet, sondern was dann weitergeht und erst in seiner vollen Blüte eigentlich zur Pracht kommt. Und, ihr seht es dort grün unterlegt, wenn ihr es erkennen könnt, Jesus betont das häufiger, das viermal insgesamt in diesem Text: Er möchte uns auferwecken am letzten Tage, wenn diese Welt zu Ende ist, wenn unser Leben zu Ende ist. Es geht nicht darum, dass wir innerweltlich glücklich werden, dass wir ein möglichst gutes Leben führen. Es geht um viel mehr. Und das macht Jesus deutlich. Worum geht es dir in deinem Leben? Reicht dir das? Dach über dem Kopf? Hoffentlich eine Arbeitsstelle? Hoffentlich gesund? Hoffentlich in guten Beziehungen leben? Was ist, wenn dieses Leben ein Ende findet? Oder wenn all diese Dinge, und wir erleben das ja in der Gemeinde, heute haben wir wieder für Kretschmas gebetet, wenn Krankheit ins Leben kommt, wenn die Hoffnung schwindet, wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, was hilft uns dann weiter? Jesus macht es deutlich: Die Perspektive der Ewigkeit. Brot des Lebens. Was bedeutet das? In Deutschland ist es vielleicht nicht so wichtig. Wir haben über 300 Brotsorten, haben wir gehört. Wir können uns praktisch aussuchen, welcher Jesus uns denn schmeckt. Können wir natürlich nicht. Das, was Jesus hier sagt, in seiner Kultur zu verstehen, bedeutet, es geht wirklich um das Grundnahrungsmittel, um die Grundernährung, um das, was essentiell, was lebensnotwendig ist. Ich habe mal von einem Wycliffe-Missionar die schöne Geschichte gehört oder den schönen Bericht gehört, dass sie in einer Kultur waren, in einem Indianerstamm, der als Hauptnahrungsmittel alles mit Bananen gemacht hat. Und sie kamen genau an diese Bibelstelle und haben überlegt, wie können wir das übersetzen? Brot spielte in dieser Kultur bei dem Indianerstamm überhaupt keine Rolle. Das heißt überhaupt keine, vielleicht nicht, aber keine so große Rolle wie die Banane. Und sie haben sich an dieser Stelle des Johannesevangeliums dafür entschieden, zu übersetzen, Jesus spricht, ich bin die Banane des Lebens. Wenn du dir heute nichts merkst von dieser Predigt, weil der Text ja so lang ist und was weiß ich, und ich bin ja auch schon Christ, merkt ihr, dass Jesus die Banane deines Lebens sein will? Wenn dir Brot zu allgemein, zu weit weg schon viel zu oft gehört ist. Und jetzt übersetzt es für dich, was deine Banane des Lebens ist. Was ist das Wichtigste für dich, was du zum Leben brauchst? Und jetzt kannst du alles andere ausblenden. Jesus ist derjenige, den du als allererstes brauchst und den allein du brauchst. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot des Lebens, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Viertes Missverständnis, die irdische Deutung. Ich fange an zu relativieren. Kennen wir auch gut. Mir macht es am meisten zu schaffen, wenn ich mit Menschen, die nicht an Gott glauben, über Jesus ins Gespräch komme, nicht, dass jemand dagegen ist und wir können uns richtig zoffen, sondern wenn Leute sagen, schön, dass du glaubst. Du magst Jesus, ich mag Coca-Cola. Du rennst hinter Jesus her, ich habe mein Heil im Buddhismus gefunden. Du bist Jesus-Freak, ich bin Fußballfreak. Diese Haltung, alles ist gleichermaßen gültig und letzten Endes ist alles gleichgültig. Und das machen die Leute hier so ein bisschen, indem sie relativieren. Die machen übrigens einen Denkfehler, ne? Die kennen den Vater ja gar nicht von Jesus. Die denken nur, das wäre Josef. Der Vater von Jesus ist Gott, Jahwe, der Vater im Himmel, den sie eigentlich anbeten. Die Mutter, Maria, haben sie schon richtig gefolgert. Die kennen sie. Dieser Relativismus, der begegnet uns häufig, wenn es darum geht, ist Jesus die einzige Chance, die einzige Möglichkeit, der einzige Weg zu Gott, die einzige Rettung, die du haben kannst, oder ist es einer unter vielen? Ist Jesus eine Brotsorte unter 300? Jesus macht deutlich, ich bin das Brot des Lebens. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Ihr könnt es da wieder farbig unterlegt sehen. Wieder nur Jesus, Jesus allein, der über das Leben und über das Sterben hinaus weiterhilft. Die Juden stritten, ein letztes Missverständnis, nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Ich habe das mal genannt, ein fünftes Missverständnis, die theologische Unkenntnis. Mich erinnert das an Nikodemus, der zur Nachtzeit zu Jesus kam und Jesus macht ihm deutlich, du musst von Neuem geboren werden, wenn du ins Reich Gottes willst. Und dieser Nikodemus, Schriftgelehrter, der das Alte Testament kannte, der steht vor Jesus oder sitzt mit Jesus beieinander und sagt, wie kann jemand von Neuem geboren werden? Und Jesus antwortet ihm, du bist Lehrer Israels und weißt das nicht? Hier ist was ganz Ähnliches. Jesus hat das Beispiel des Brotes ergänzt, erweitert durch mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Ganz klar. Sein Opfer am Kreuz, die Symbolik, die wir im Abendmahl uns immer wieder ans Gedächtnis rufen, als ja, Versöhnung zwischen uns und Gott durch Jesus, durch seinen Opfertod. Das macht er hier ganz deutlich und die Menschen sagen, wie kann das gehen? Genauso wie Jesus das bei dem Gespräch mit Nikodemus nicht wörtlich, sondern sinnbildlich übertragen, bildlich gemeint hat, ist es auch klar, dass er das hier nicht wörtlich meint. Jesus ruft hier nicht zum Kannibalismus auf, sondern Jesus macht deutlich, hier passiert was, was Gott mit mir vorhat, was der Vater mit mir vorhat, was außerhalb eurer Dimensionen, eurer weltlichen, eurer menschlichen Dimensionen liegt. Es ist eben das Übernatürliche, was nur Gott kann. Und Jesus betont das mit diesem wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, macht er deutlich, das ist jetzt ein absoluter Satz. Drunter geht's nicht. Vorher haben wir immer gehört, dass man das Brot essen soll. Hier in diesen letzten Versen ist das Verb im Griechischen ein anderes. Und zwar heißt es hier nicht mehr essen in seiner allgemeinen Bedeutung, sondern es bedeutet hier kauen oder zerbeißen. Das geht um die Intensität, dieses ganz oder gar nicht. Nicht um die Intensität, noch bessere und schickere Werke oder was weiß ich zu tun, sondern deutlich zu machen, um Jesus kommst du für dein Leben und dein Sterben nicht herum. Ich weiß nicht, ob Petrus an diesen Vorfall, nachdem jetzt alle gegangen sind oder sehr viele gegangen sind, gedacht hat, als er in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 22, geschrieben hat, über Menschen, die mal mit Gott angefangen haben und dann weggegangen sind, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Drastische Worte. Aber das macht der Text deutlich. Entweder mit Jesus oder ohne ihn. Und ohne ihn ist alles wie Gespei, wie Kotze und Kot, wie Sch. Man könnte heute einen Bekehrungsaufruf machen hier in diesem Gottesdienst. Und zwar einen schönen umgekehrten Bekehrungsaufruf. Wollt ihr etwa auch weggehen? Will ich etwa auch weggehen? Wenn du merkst, das ist dir zu heavy, das ist dir zu schwer, dann steh jetzt auf und geh. Macht man nicht, ne? Ist nicht in der Absicht dessen, was Jesus auch wollte. Der wollte ja, dass die Leute bleiben. Deshalb mache ich das natürlich auch nicht. Ich möchte zurück zu der Frage kommen, willst du etwa auch weggehen? Wie sieht deine persönliche Geschichte mit Jesus aus? Das Johannesevangelium berichtet einige persönliche Geschichten schon in den ersten 5 Kapiteln. Und die möchte ich zum Abschluss der Predigt als Schlaglichter nehmen und dich und mich hinterfragen, ob das unsere Situation ist und wie unsere Antwort Jesus gegenüber dann aussieht. Ganz am Anfang geht das los mit der Hochzeit zu Kana. Es ist vielleicht deine persönliche Geschichte mit Jesus, dass du so ein wohlwollender Unterstützer seiner Idee bist, wie einer der Festgäste auf der Hochzeit, der den Wein, den Jesus macht, gerne trinkt, die Freude, die er gibt, gerne teilt. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus, wenn gerade keine Hochzeit oder kein ansprechender Gottesdienst oder kein Wohlfühlhauskreis gefeiert wird? Bist du jemand wie der schon angesprochene Nikodemus, der es theologisch genau wissen will, aber der die in Anführungsstrichen richtige Lehre über die lebensverändernde Kraft des Evangeliums, über die Beziehung zu seinem Retter und Heiland und Herr Jesus Christus stellt? Oder bist du wie die Frau am Jakobsbrunnen, deren Beziehungen einem Scherbenhaufen gleichen? Bist du abgeschnitten von der Gemeinschaft mit deinen Mitmenschen, deinen Mitchristen? Brauchst du den vergebenden Neuanfang durch Jesus, der dich befreit, der dein Leben auf ganz neue Füße stellt, der dir die Weite von Gottes Reich zeigt? Oder bist du wie der königliche Beamte, dessen Sohn krank ist, jemand, der sich um seine Familie sorgt, aber merkt, dass seine eigenen Sorgen und seine Bemühungen eigentlich keine Wende bringen können? Bist du jemand, der erkannt hat, dass du dafür eigentlich Jesus brauchst, um in dein Umfeld hineinzuwirken? Oder bist du gleich wie der Kranke am Teich Bethesda, der Selbstheilung braucht, das körperlich oder seelisch ist und außer Jesus wirklich niemanden mehr hat, der ihm diese Heilung geben und neue Hoffnung schenken kann? Es kommen noch mehr Menschen in diesen ersten 5 Kapiteln vor. Da sind die Pharisäer, da sind die Händler im Tempel, die Jesus ablehnen, weil er ihr Machtstreben oder ihrem Geschäftsprofit im Wege steht. Vielleicht ist das auch das deine Situation. Egal wie deine Situation und dein Verhältnis zu Jesus ist, heute hier im Gottesdienst stellt Gott dir neu die Frage, willst du etwa auch weggehen? Weggehen, so wie du hierher gekommen bist? Weggehen in der Situation, in der du dich befindest? Weggehen mit dem Frust, den du vielleicht schon lange mit dir herumträgst? Weggehen von Jesus, dem Sohn Gottes, der für dein Leben und für dein Sterben die Antwort ist, das Brot des Lebens ist? Ich habe mal in einem Seminar gelernt, dass Predigten eigentlich keine Fragen aufwerfen, sondern Antworten geben sollten. Und ich habe jetzt einen Haufen voll Fragen gestellt. Aber ich glaube, wir brauchen dieses ehrliche Betrachten unserer selbst, unserer Situation, dieses ehrliche Hinterfragen, um dann auch zu einer tragfähigen Antwort zu kommen. Und diese Antwort ist Jesus. Der bietet dir deine Hand, seine Hand. Leg deine in seine. Mach ganze Sache mit ihm. Mach wieder neu ganze Sache mit ihm. Dieser Petrus, der diese geniale Antwort gegeben hat, ist für mich ein Vorbild. Danach lief nicht alles super bei Petrus. Aber Petrus war und kam immer wieder zu Jesus. Das ist für mich ein Vorbild. Jemand, der trotz aller Widerstände, aller Glaubenszweifel immer wieder gemerkt hat, Herr, zu wem sollten wir gehen? Ich habe geglaubt und erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.